Wir hören auf die Schriftlesung aus dem Buch Sprüche, Kapitel 10, ein Ausschnitt aus den Versen 1 bis 30, nicht alle Verse. Ich werde etwas springen. Hört das Wort des Herrn. Sprüche Salomos, die Sprüche Salomos. Durch Gottlosigkeit erworbene Schätze nützen nichts, aber Gerechtigkeit errettet vom Tod. Das Verlangen der Gerechten lässt der Herr nicht ungestillt, aber die Gier der Gottlosen weist er ab. Eine nachlässige Hand macht arm, aber eine fleißige Hand macht reich. Wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn. Wer aber in der Ernte schläft, ist ein Sohn, der Schande macht. Segnungen sind auf dem Haupt des Gerechten, aber der gottlosen Mund birgt Gewalttat. Wer in Lauterkeit wandelt, der wandelt sicher. Wer aber krumme Wege geht, der wird ertappt werden. Der Besitz des Reichen ist für ihn eine feste Stadt, die Armut der Bedürftigen aber ist für sie ein Unglück. Der Gerechte gebraucht seinen Erwerb zum Leben, der Gottlose sein Einkommen zur Sünde. Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu. Dem Toren macht es Vergnügen, Schandtaten zu verüben, dem einsichtigen Mann aber weise zu handeln. Wie der Essig für die Zähne und der Rauch für die Augen, so ist der Faule für die, welche ihn senden. Die Furcht des Herrn verlängert das Leben, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber die Hoffnung der Gottlosen wird verloren sein. Der Weg des Herrn ist eine Schutzwehr für den Lauteren, den Übeltäter aber bringt er den Untergang. Der Gerechte wird in Ewigkeit nicht wanken. Aber die Gottlosen bleiben nicht im Land. Wort des lebendigen Gottes. Ja, liebe Geschwister, wir wollen unsere Reihe durch das Buch Sprüche fortsetzen. Wir kommen zu diesen Kapiteln ab Vers 10, das heißt zu diesem zweiten Teil des Buches Sprüche, wo wir eine Sammlung vieler einzelner Sprichwörter finden, die über einen längeren Zeitraum, so wird es deutlich, gesammelt wurden, von denen sich einige auch wiederholen, die manchmal ein gewisses Maß an Ordnung und Zusammengehörigkeit aufweisen, aber oftmals auch mehr oder weniger willkürlich nebeneinander stehen und die eben ja schlussendlich nach einem langen Zeitraum ediert wurden, also sozusagen gesammelt, herausgegeben wurden als ein Buch, was wir dann eben hier jetzt als das Buch der Sprüche Salomos haben. Streng genommen könnten wir diesen zweiten Abschnitt ab Kapitel 10 noch weiter unterteilen, nämlich Kapitel 10, Vers 1 bis Kapitel 22, Vers 16, die stehen unter der Überschrift Sprüche Salomos. Und dann folgt eine Sammlung von Sprüchen anderer Weisen, ab Kapitel 22, Vers 17 bis 24, 34, dann eine weitere Sammlung von Sprüchen Salomos, die unter König Hiskia zusammengestellt wurden. Und zuletzt dann noch vier Anhänge, die Worte Agurs, Zahlensprüche, die Lehren von Lemuels Mutter und schlussendlich das Lob der tüchtigen Frau. Und alle diese einzelnen Verse, die wollen doch den einen Leitsatz des Buches Sprüche hervorheben, indem sie den widersprüchlichen Charakter und die Konsequenzen eines törichten und eines weisen Lebens in zahlreichen Varianten darstellen und zeigen, nämlich der eine Leitsatz, es ist weise, rechtschaffen zu sein und töricht, böse zu sein. Und das wird eben in verschiedenen Lebensbereichen zu verschiedenen Themen auf eine vielfältige Weise gezeigt. Und wir beginnen mit einem Thema. Wir werden thematisch durch diese Kapitel gehen. Wir beginnen mit einem Thema, das gleich zu Beginn recht prominent ist in Kapitel 10, wie wir schon gemerkt haben, nämlich, das sich aber natürlich durch die ganzen Kapitel zieht, nämlich dem Thema Reichtum und Armut, Geld und Arbeit. Und ein Wort zum Zuhören und Mitschreiben ist natürlich eine Sache, die gelernt sein will. Ich werde euch danach die ganze Predigt schicken. Das heißt, ihr braucht nicht bemüht sein, die ganzen einzelnen Sprüche jedes Mal aufzuschreiben. Ich schicke euch das und schicke euch später auch mal noch eine Tabelle, wo die Sprüche in verschiedene Themen eingeteilt sind. Schreibt das mit, was euch auffällt, was euch im Kopf bleibt, was euch wichtig ist oder was ihr euch merken wollt. Müsst nicht jeden einzelnen Gedanken oder Spruch notieren. Ja, die biblische Lehre über Armut und über Reichtum, über Geld und Arbeit, die ist komplex. Ja? Viele Christen machen es sich zu einfach. Zu einfach etwa, wenn sie Armut an sich als einen Ausdruck von Frömmigkeit erachten. Oder wenn die Christen ihre Überzeugung vom Jenseits, von der neuen Schöpfung, vom Himmel, so ernst nehmen, dass sie dabei ihre Verantwortung hier in dieser Welt und ihre Gaben, die Gaben, die Gott uns hier in dieser Welt gegeben hat, vernachlässigen. Andererseits findet bei vielen Menschen die Idee, wonach Gott die, die glauben, die, die zu ihm gehören, irgendwie mit irdischem Wohlstand, mit Reichtum, mit Erfolg überhäuft oder überhäufen sollte, doch immer noch gehört. Ja, ein Wohlstandsevangelium, das aber nicht nur sozusagen bei der christlichen Linken, sondern genauso auch bei der christlichen Rechten zu finden ist. Ja, dass Christen eben erfolgreich seien, stark seien, eben Siegertypen sein müssten, weil sie ja Christen sind, auf der Seite Gottes stehen. Aber all das ist zu einfach gesagt. Die biblische Lehre über Reichtum, Armut, Geld, Arbeit ist komplex. Und wir wollen uns bewusst machen, wenn wir das Buch Sprüche lesen, dass wir das tun als Menschen in Deutschland im 21. Jahrhundert, Menschen, die in einer Wohlstandsgesellschaft leben, die eine bestimmte Brille tragen. Ja, das ist die auch Teil der Brille, die wir tragen. Und wir sollten nicht naiv sein bezüglich der Gefahr, der Versuchung, dass wir die Sprüche, die Bibel überhaupt so interpretieren, dass sie unseren bürgerlichen Wohlstand und unser Denken über Wohlstand rechtfertigt. Ja, wir wollen uns selbst hinterfragen, wenn wir dieses Buch lesen. Und unter drei Punkten wollen wir das tun. Drei Punkten und sieben Prinzipien, die in diesen drei Punkten untergebracht sind. Erstens, Gott segnet reichlich. Zweitens, Menschen überschätzen Reichtum. Drittens, der Waisenschatz ist Christus. Erstens, Gott segnet reichlich. Und ich beginne gleich mit einem ersten Prinzip. Prinzip 1, Reichtum, also das, was wir in den Sprüchen finden, wie die Sprüche über eben Reichtum, Armut und so weiter reden. Reichtum ist Ausdruck des Segens Gottes im Leben der Gerechten. Reichtum ist Ausdruck des Segens Gottes im Leben der Gerechten oder anders gesagt, Gott segnet die Gerechten mit Überfluss. Gott segnet die Gerechten mit Überfluss. Gott teilt seinen eigenen Überfluss nicht kärglich aus, sondern reichlich. Wir haben schon früher gelesen in den Sprüchen, Sprüche 3, Vers 9 und 10. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens, so werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Sprüche 3, Vers 9 und 10. Gott gibt im Überfluss den Seinen. Prinzipiell also wird Reichtum in der Schrift als gute Gabe Gottes betrachtet. Und das sehen wir in allen Stationen der Heilsgeschichte sozusagen. Ja, die Erde ist die sehr gute Schöpfung Gottes, so sagt Gott es selbst. Er hat sie angefüllt mit kostbaren Schätzen, mit Dingen von strahlender Schönheit. Er hat den Menschen die Fertigkeit verliehen, diese Schätze zu heben, die Erde zu erforschen. Er hat den Menschen auch das Recht gegeben, das zu tun. Die Erde zu kultivieren, sie sich untertan zu machen, sie zu pflegen, ihre Schätze zu heben, zu verarbeiten, zu gebrauchen, zum Wohl von Mensch und Tier und zur Ehre Gottes. Ja, die Schöpfung ist angefüllt mit dem Reichtum Gottes. Schon dort sehen wir, dass Gott reichlich und im Überfluss gibt. Dann auch in der nächsten großen Station, heilsgeschichtlichen Station der Befreiung Israels aus Ägypten und ihrer Ansiedlung in Kanaan, wo sie eine neue Heimat fanden. Da sagt Gott über das Land Kanaan, das er ihnen gibt, Deuteronomium 8, 5. Mose 8, Vers 6 bis 9, bewahre die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, in ein Land, in dem Wasserbäche, Quellen und Seen sind, die in den Tälern und auf den Bergen entspringen. Ein Land, in dem Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel gedeihen. Ein Land voller Olivenbäume und Honig. Ein Land, von dem du dich nicht kümmerlich nähren musst, in dem es dir an nichts mangelt. Ein Land, dessen Steine Eisen sind, wo du Erz aus den Bergen hauen wirst. Ja, eben das sprichwörtliche Land, in dem Milch und Honig fließen. In dieses Land hat Gott sein Volk geführt. Auch dort hat Gott reichlich gegeben. Und Jesus sagt über seine Mission, mit der er gekommen ist, ich bin gekommen, der nächste große heilsgeschichtliche Schritt sozusagen, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und Paulus staunt anbetend über den Reichtum der Gnade des dreieinigen Gottes im Evangelium. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem Segen des Geistes in den höchsten Himmeln in Christus. Epheser 1, Vers 3. Das Evangelium ist angefüllt mit dem ganzen Reichtum und der Fülle Gottes. Ja, wir sehen immer, wenn Gott handelt, dann teilt er reichlich aus. Und die neue Schöpfung, die wird ein Ort sein, an dem Mangel ein Fremdwort ist. Weder der Tod, noch Not, noch Leid, noch irgendeine Sorge wird es dort geben. Gott segnet die Gerechten im Überfluss. Oder wie David singt im Psalm 36, wie köstlich ist deine Gnade, Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses, mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht. Ja, Gott gibt reichlich, wir haben am Ende Vers 30 von Sprüche 10 gelesen, der Gerechte wird in Ewigkeit nicht wanken. Gott erhält ihn und bewahrt ihn und beschenkt ihn reichlich. Und ganz deutlich wird das in Sprüche 10, 22 formuliert. Sprüche 10, 22, da wird dieses Prinzip formuliert, der Segen des Herrn, der macht reich und eigenes Abmühen fügt ihm nichts hinzu. Der Segen des Herrn macht reich und eigenes Abmühen fügt ihm nichts hinzu. Es ist deshalb etwas herausstechend, weil das Muster dieses Verses den übrigen Versen im Kontext sozusagen oder heraussticht aus dem Muster. Wir finden ja sonst eben dieses Muster, der Gerechte, da, hat Glück sozusagen und der Gottlose erntet Unglück. Zum Beispiel Vers 11, der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens, aber der Mund der Gottlosen birgt Gewalttat. Vers 16, der Erwerb des Gerechten dient zum Leben, das Einkommen der Gottlosen zur Sünde. Also immer so dieses, der Gerechte und sein und die Folgen seines Handelns, der Gottlose und die Folgen seines Handelns. Aber hier, Vers 22, anders. Der Segen des Herrn macht reich und dann nicht, aber und dann kein Gegenteil. Ja, das Gegenteil ist höchstens das eigene Abmühen. Eigenes Abmühen fügt ihm nichts hinzu. Da wird also dieses Prinzip formuliert. Der Segen des Herrn macht reich, eigenes Abmühen fügt ihm nichts hinzu. Der Erfolgreiche, der wird also erinnert, dass sein Erfolg zuerst einmal vom Herrn kommt. Dein Erfolg hast du mehr dem Herrn zu verdanken als deinen eigenen Talenten, als deiner eigenen Leistung. Ja, menschliches Mühen und Sorgen hat seine Grenzen. Ja, hat seine Grenzen. Arbeit ist gut und notwendig, doch unsere Arbeit kann nur so lange Frucht tragen, wie Gott auch Segen gibt. Wer sich überarbeitet, oder wer eine Abkürzung zu Wohlstand sucht, der wird scheitern. Sprüche 21,5 heißt es, die Überlegungen des Fleißigen sind nur zum Vorteil. Aber wer allzu sehr eilt, hat nur Schaden davon. Wer versucht, noch mehr zu bekommen, als Gott ihm vielleicht gibt, auf rechtschaffene, gute Weise, der wird nicht mehr ernten, der wird am Ende Schaden haben. Als Christen sollen wir uns bewusst sein, macht uns schon das Buch Sprüche bewusst, wir leben immer vor dem Angesicht Gottes oder wie es Calvin sagt, ein Christ muss wahrlich so beschaffen und so zubereitet sein, dass er bedenkt, ich habe es in meinem ganzen Leben mit Gott zu tun. Ich habe es in allen Lebensbereichen immer mit Gott zu tun. Das heißt, Gott ist der erste Ansprechpartner in allen Sorgen, auch in Geldsorgen. Prinzip 2. Erstes Prinzip war, Reichtum ist Ausdruck des Segens Gottes im Leben der Gerechten oder Gott segnet die Gerechten mit Überfluss. Prinzip 2, die Art, auf die Gott Wohlstand, Genuss, Frieden, Sieg und Erfolg schenkt, die Art, auf die Gott Wohlstand schenkt, ist, indem er das Werk des Menschen segnet. Die Art, auf die Gott Wohlstand schenkt, ist, indem er das Werk des Menschen segnet. Das soeben Gesagte, dieser Vers, Kapitel 10, Vers 22, der Segen des Herrn allein macht reich, eigenes Abmühen, fügt ihm nichts hinzu, der bedeutet nicht, dass Arbeit umsonst wäre. Ja, dass man sagen könnte, okay, Gott macht mich reich, jetzt kann ich mich auf die Couch setzen und warten. Nein, im gleichen Kapitel, wenige Verse vorher, lesen wir Verse 4 bis 5, eine nachlässige Hand macht arm, aber eine fleißige Hand macht reich. Wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn. Wer aber in der Ernte schläft, ist ein Sohn, der Schande macht. Und Sprüche 14, Vers 23 wird das noch unterstrichen. Wo man sich alle Mühe gibt, da ist Überfluss. Aber wo man nur Worte macht, da herrscht Mangel. Das scheint sich geradezu zu widersprechen. Wo man sich alle Mühe gibt, da ist Überfluss. Wo man nur Worte macht, da herrscht Mangel. Ja, aus menschlicher Sicht gilt weiterhin, dass Sorgfalt, Fleiß und der effiziente Einsatz der eigenen Arbeitskraft zum Erfolg führt. Das wird nicht aufgehoben. Ja? Sorgfalt, Fleiß, Eifer, Effizienz im Arbeiten führt zum Erfolg. Und doch stehen Erfolg oder Misserfolg, Segen oder Fluch in der Hand des Herrn. Beides gilt. Beides gilt. Wir haben gerade eben schon Sprüche 21, Vers 5 gehört. Die Überlegungen des Fleißigen sind nur zum Vorteil, aber wer allzu sehr eilt, hat nur Schaden davon. Im gleichen Kapitel lesen wir auch, wer das Vergnügen liebt, muss Mangel leiden. Wer Wein und Öl liebt, wird nicht reich. Sprüche 21, 17. Und Sprüche 21, 25. Dem Faulen bringt seine Begierde den Tod, denn seine Hände weigern sich zu arbeiten. Wer Vergnügen liebt, wird arm. Dem Faulen bringt seine Begierde den Tod. Auf verschiedene Weise wird also hervorgehoben, dass Fleiß zum Vorteil, zum Leben führt. Dass Faulheit und Vergnügungssucht, ein Mangel an Selbstbeherrschung, zu Armut und Tod führt. Und doch lautet der letzte Vers dieses Kapitels wieder, Sprüche 21, 31, das Ross ist gerüstet auf den Tag der Schlacht, aber der Sieg kommt vom Herrn. Ja, es gilt aus menschlicher Perspektive Fleiß, Sorgfalt, Mühe und so weiter. Arbeit bringt Segen, bringt Leben, bringt Erfolg, bringt Wohlstand, und doch steht hinter allem Gott. Steht hinter allem Gott auf eine Weise, die wir nicht immer verstehen. Und gerade dieser Punkt, ja, dass wir eben nicht verstehen, warum ist es manchmal so, dass auch der Gerechte und dass auch der, der fleißig arbeitet und der mühevoll arbeitet, Unglück erlebt oder sogar Armut erlebt und so weiter. Gerade dieses Thema wird ja dann in den anderen Weisheitsbüchern, besonders im Buch Hiob, weiter erörtert. Wieso ist Hiob, der so gerecht lebte, wieso stürzt er in dieses große Unglück? Weil hinter allem doch Erfolg oder Misserfolg, Segen oder Fluch, der Sieg, Sprüche 21, 31, kommt vom Herrn. Also, nochmal das Prinzip 2, die Art, auf die Gott Wohlstand, Genuss, Frieden, Sieg, Erfolg und so weiter schenkt, ist, indem er das Werk des Menschen segnet. Ja? Er segnet unser Werk und gibt uns so, was wir brauchen. Gott gibt nicht nur einfach das fertige Ergebnis, sondern er macht uns zu Menschen, die dieses Ergebnis erreichen durch seinen Segen. Ja? Gott gibt nicht einfach das fertige Ergebnis, sondern er macht uns zu Menschen, die dieses Ergebnis, die dieses Ziel erreichen durch seinen Segen. Prinzip 3. Wen Gott reichlich segnet, der soll dankbar und großzügig sein. Wen Gott reichlich segnet, der soll dankbar und großzügig sein. Ein weiser Mensch ist großzügig und teilt gern. Ja. Das Gegenteil dieser Tugend, der Mildtätigkeit, ist das Laster des Geizes und der Gier. So lesen wir Sprüche 28, Vers 27. Wer dem Armen gibt, hat keinen Mangel. Wer aber seine Augen vor ihm verhüllt, der wird sich viel Fluch sammeln. Und Sprüche 11, Vers 24 bis 25. Sprüche 11, 24 bis 25. Einer teilt aus und wird doch reicher. Ein anderer spart mehr als recht ist und wird nur ärmer. Wer gern wohltut, wird reichlich gesättigt. Und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt werden. Ja, wir haben so ein Buch über die Sprüche und über die Tugenden der Sprüche für Kinder. Das ist speziell für Jungs, gibt es auch das gleiche für Mädchen. Und da ist eines: Gottes kleiner Mann ist großzügig. Genau, der, den Gott reichlich segnet, der ist großzügig. Wer gern wohltut, wird reichlich gesättigt. Wer irdische Gaben eben als Segen Gottes betrachtet und nicht vergötzt, nicht als Endziel und Zweck in sich selbst, dem wird es eine Freude sein, diese Gaben mit anderen zu teilen. Ja? Denn er nimmt sich ein Vorbild an Gott, der ihm ja auch aus der Fülle seines Segens gibt. Er nimmt sich ein Vorbild an Gott, der gern teilt. Gott teilt gern. Das war ja gerade das Prinzip 1, ja. Gott gibt reichlich. Er gibt aus seinem Überfluss uns reichlich im Überfluss. Und deshalb auch der, den Gott reichlich gibt, der soll auch reichlich geben, der soll auch teilen. Wir sehen in den Sprüchen dieses Muster, dass der Gerechte bereit ist, selbst Nachteile in Kauf zu nehmen für den Vorteil der Gemeinschaft, während der Böse gern bereit ist, der Gemeinschaft zu schaden für seinen eigenen Vorteil. Ja, der Gerechte ist bereit, Nachteile für sich selbst in Kauf zu nehmen, für das Wohl der Gemeinschaft. Der Böse hingegen ist gern bereit, anderen Schaden zuzufügen für seinen eigenen Vorteil. Der Gerechte, und das sind nicht eben nur Taten, das ist eine Haltung, das ist ein Charakter. Ja, der Gerechte schaut nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen, auf die Not, auf die Sorgen des anderen. Und er dient ihnen so, wie Christus uns gedient hat, der alles aufgegeben hat, um uns zu dienen. Wir kennen diese bekannten Verse aus Philipper 2, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechts an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Christus selbst hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz für unser Heil, hat nichts zurückgehalten. Gottes Segen fließt also in der Regel den Großzügigen zu. So ermahnt auch der Apostel Paulus. Wir haben heute Kapitel 1. Timotheus 6 gelesen. Dieses Kapitel endet mit einer weiteren Ermahnung. Er ermahnt: Die Reichen in der jetzigen Weltzeit sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Ja? Wer viel besitzt, wer reichlich gesegnet ist, wer viel vermag, der hat großes Potenzial. Großes Potenzial, Gott zu ehren und einen himmlischen Schatz anzulegen. Und dieses Potenzial besteht eben zum Teil darin, dass wir das, was wir können, das mag auch unsere Talente sein, unsere Fähigkeiten, vielleicht auch unsere Zeit, aber eben auch unsere Gaben, unser Wohlstand, dass wir das, was wir können und haben, mit anderen teilen. Noch einmal eine weitere Aussage, wir finden viele dieser Art, Sprüche 19, Vers 17. Wer sich über den Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Ja, wer sich über den Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Und er, also der Herr, wird ihm seine Wohltat vergelten. Und genau das sehen wir ja im Leben Jesu. Ja? Jesus hat sich zu unserem Heil bis zum Tod am Kreuz erniedrigt. Und deshalb, so gehen diese Verse in Philipper 2 ja dann weiter, deshalb hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Ja, Jesus ist der, der sich über die Armen erbarmt hat, der dem Herrn geliehen hat, nämlich der dem Herrn alles, sein ganzes Leben geliehen hat, gegeben hat. Und er hat Wohltaten empfangen, er wurde über alle Maßen erhöht und verherrlicht. Ein Leben mit echter, bleibender Lebensqualität, das hat immer einen festen Anker in himmlischer Hoffnung, also erwartet himmlische Hoffnung und es erlebt häufig dann auch großen zeitlichen Segen auf Erden. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Zweitens, Menschen überschätzen Reichtum. Menschen überschätzen Reichtum. Wir hatten schon drei Prinzipien. Prinzip 1 war Gott. Gott segnet die Gerechten mit Überfluss. Prinzip 2 war die Art und Weise, auf die Gott Wohlstand, auf die Gott Sieg, Erfolg und so weiter schenkt, ist, indem er das Werk des Menschen segnet. Prinzip 3, wen Gott reichlich segnet, der soll dankbar und großzügig sein, wie Gott selbst es ist. Und jetzt kommen wir zu Prinzip 4. Armut ist ein Resultat von törichtem Verhalten, in Klammern persönlicher Sünde, sowie von Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Prinzip 4, Armut ist ein Resultat von törichtem Verhalten, Sünde, sowie von Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Genauer gesagt finden wir sogar drei Gründe für Armut oder für Schaden, den man erleidet, aller Art. Es ist nicht nur Armut, ich sage jetzt hier Armut, aber die Bibel nennt großen Schaden, ja, Streit, Angst, Sorgen, schlechter Schlaf, Feinde, Betrug, Fremdenabhängigkeit, falsche Freunde. Drei Gründe eigentlich, nämlich natürliche Katastrophen, zum Beispiel eine Hungersnot nach einer schlechten Ernte, auch das finden wir, ja. Darauf werden wir jetzt nicht weiter eingehen. Zweitens Ungerechtigkeit und Unterdrückung, dass also Reiche, dass die Mächtigen ihre Macht missbrauchen, um andere auszubeuten, andere auszunutzen. Sprüche 13, Vers 23 zum Beispiel, das werden wir jetzt hier auch nicht untersuchen. Auch Jakobus, Kapitel 5, Vers 1 bis 6, klagt die Reichen dafür an, dass sie die Armen ausbeuten zu ihrem eigenen Vorteil. Das werden wir jetzt nicht großartig untersuchen. Wir untersuchen jetzt vor allem den dritten Punkt, nämlich törichtes Verhalten, persönliche Sünde führen zu Armut. Aber wir wollen diese anderen beiden mitbedenken. Auch das ist ein Grund. Ja? Jemand, der arm ist, ist es nicht immer, wie wir auch bei Hiob sehen, nicht eben immer, weil er vielleicht falsch gehandelt hat oder weil er irgendwie gesündigt hat. Da gibt es viele Gründe, die zu Armut, zu Not verschiedener Art führen. Törichtes Verhalten. Ein Teil ist Trägheit, Liebe zum Genuss, eine zu große Liebe zum Schlaf und Maßlosigkeit sind ein Grund für Armut und Schaden. Trägheit oder Faulheit, Liebe zum Genuss und zum Schlaf und Maßlosigkeit sind ein Grund für Armut und Schaden. Sprüche 21, 17 und 20, wer das haben wir schon gehört, wer das Vergnügen liebt, muss Mangel leiden. Wer Wein und Öl liebt, wird nicht reich. Er wird halt immer alles verprassen, was er hat. Ein wertvoller Schatz und Öl ist in der Wohnung des Weisen, aber ein törichter Mensch vergeudet es. Ja, das ist ein Beispiel für Maßlosigkeit. Wer so lebt, wer Arbeit scheut, da kennen wir diese Sprüche, ich ging vorbei am Feld eines Faulen und so weiter, oder der Träge ist wie die Angel im Bett, in der Tür, der dreht sich im Bett, kommt nicht zu Gange, zu Wege. Wer so lebt, wer maßlos lebt, wer Arbeit scheut, der ignoriert den Auftrag Gottes, dass wir uns nämlich die Erde untertan machen und über sie herrschen sollen. So jemand wird ernten, was er gesät hat, nämlich gar nichts. Ja, Gott hat den Menschen für gute, harte Arbeit geschaffen, für gute, harte Arbeit ausgerüstet. Dafür haben wir die Kraft, die Spannung, dafür sind wir gemacht. Er hat jedem Einzelnen Gaben gegeben, damit wir miteinander auch die Früchte unserer Arbeit teilen und damit einander dienen. Wir merken es selbst, wir blühen auf, wenn wir arbeiten. Und es gibt kaum eine größere Befriedigung als die beim Anblick vollbrachter Arbeit. Das war auch die Freude Gottes zum Schluss, nachdem er geschaffen hat und alles angeschaut hat und gesehen hat, es war sehr gut und er konnte sich zur Ruhe setzen, er konnte sich auf den Thron setzen und über das regieren, was er gemacht hatte. Und das war die Freude des Herrn Jesus Christus, als er am Kreuz seinen Sieg errungen hat und ausrufen konnte, es war vollbracht, in die Grabesruhe eingegangen ist und den Sieg über den Tod errungen hat. Und das wird auch unsere Freude sein, wenn Gott einst zu uns sagen wird, recht so, du guter, treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Matthäus 25, 23. Nachdem wir unser Leben dazu genutzt haben, das Reich Gottes zu bauen. Zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Ja, Gott hat die Welt so geordnet, dass Arbeit zu guten Resultaten führt. Er hat die Welt so geordnet, dass Arbeit zu guten Resultaten führt. Wer seinen Acker bebaut, wird reichlich Brot haben. Wer aber Nichtigem nachjagt, dem mangelt es an Verstand. Sprüche 12, Vers 11. Nichtigem nachjagen tut womöglich der, der dauernd seinen Träumen, nur seinen Träumen nachhängt, aber nichts Konkretes schafft, der ewig studiert oder der nur arbeitet, um den Gewinn für sich allein zu genießen. Ja, der sein Handwerk, was auch immer es sein mag, nicht zur Ehre Gottes und zum Wohl anderer verwenden möchte. Wir dürfen uns fragen, du darfst dich fragen, welchen Acker, in Anführungszeichen, bebaust du, kannst du bebauen in der kommenden Woche? Was kannst du tun, was kannst du schaffen, um den Auftrag Gottes ein Stück weiterzubringen? Das heißt auch, beackere die Zeit, benutze die Zeit, die dir der Herr gibt, benutze sie weise, denn das Böse ruht nicht. Und damit zu Prinzip 5. Prinzip 5, der Wohlstand der Toren währt nicht lang und ist zerstörerisch. Prinzip 5, der Wohlstand der Toren währt nicht lang und ist zerstörerisch. Ja, hüten wir uns vor dem gierigen Verlangen, Reichtum zum Allerwichtigsten zu machen. Hüten wir uns vor dem gierigen Verlangen, Reichtum zum Allerwichtigsten zu machen. Das heißt in Sprüche 13, Vers 11, hastig errafftes Gut zerrinnt. Wer aber händeweise, allmählich Stück für Stück sammelt, bekommt immer mehr. Wörtlich heißt es, ganz wörtlich heißt es, durch Dunst. Das ist das gleiche Wort wie nichtig im Prediger, Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Eigentlich das Wort dafür ist Dunst oder Nebel. Durch Dunst, also alles, was eben schnell wieder verfliegt, ja, erworbener Besitz schwindet. Aber wer händeweise, wer Stück für Stück sammelt, der bekommt immer mehr. Das ist ja überhaupt, haben wir schon gesehen in den Sprüchen, der Weg der Torheit. Der Weg der Torheit ist immer das Versprechen einer kostenlosen Abkürzung ins Sofortglück. Nur für dich. Ja, das ist wie diese dämlichen Internetwerbungen, die da auf allen möglichen Seiten aufploppen. Hier 20.000 Euro in 2 Wochen oder irgend solches Zeug. Der Weg der Torheit ist das Versprechen einer kostenlosen Abkürzung ins Sofortglück, nur für dich. Der große Schatz ohne Hinweis auf Kosten und Mühe. Das fertige Ergebnis ohne Arbeit und den Weg dahin. Und das in allen Lebensbereichen. Sofortige Befriedigung der Begierden. Anonyme Liebe ohne Verbindlichkeit. Unmittelbarer Genuss des Verbotenen. Etwa im Bereich der Sexualität durch Pornografie. Aber genauso im Bereich des Geldes, schneller Reichtum ohne mühevolle Arbeit, etwa durch Diebstahl, durch Gewalt, durch trügerische Arbeitsmoral, durch Gewinnsucht. Aber dieser schnelle Weg, diese Abkürzung ins Glück, die stellt sich bei genauerem Hinsehen eben als Betrug heraus, der einem am Ende das Leben kostet. Noch einmal Sprüche 10, Vers 16, der Gerechte gebraucht seinen Erwerb zum Leben. Der Gottlose sein Einkommen zur Sünde. Ja, Gott geht es nicht um unseren Erfolg oder um unseren Besitz, sondern Gott geht es um uns. Gott will, dass wir wachsen. Deshalb bleibt es auch der Stück für Stück händeweise erarbeitete Besitz, das händeweise erarbeitete Gut. So baut Gott uns auf, so lehrt Gott uns Weisheit. Weisheit, die uns davor bewahrt, unser Leben zu ruinieren. Und am Ende vielleicht mit Gott selbst zu hadern. Weisheit befähigt den Wohlstand der Räuber, den Wohlstand der Ehebrecherinnen zu durchschauen, um nicht von ihren Angeboten verführt zu werden. Eben zu durchschauen, den schnellen Weg ins Glück, den kostenlosen Weg, den gibt es nicht. Ja, der Gewinn der Welt, den könnten wir vergleichen mit einer Seifenblase. Er ist schnell aufgeblasen, er ist voller Luft. Er schimmert bunt und schön, aber plötzlich und willkürlich zerplatzt er. Gewinn der Welt ist wie eine Seifenblase oder wie diese Fotokameras mit Sofortbild, die es da früher gab. weiß nicht, ob es die jetzt auch noch gibt, ob ihr die Dinger kennt, wo da vorne so ein Bild rauskam. Jetzt vielleicht schon wieder retro. So ein Bild rauskam sofort, aber es war dann auch diese Bilder ziemlich schnell wieder verblasst. Genauso ist der Gewinn der Welt. Schnell da und dann auch womöglich schnell wieder weg. Ja, das Verlangen nach möglichst unmittelbarer Befriedigung unserer Wünsche, das ist in unserer heutigen schnelllebigen Zeit vielleicht stärker als je zuvor. Hier denken wir eben nur an unser Handy, ja. Das Handy, das unsere Fähigkeit, Spannungen auszuhalten und auf etwas zu warten, angreift, reduziert, ja. Immer sofort irgendwie eine Beschäftigung, immer sofort das Stresslevel wieder senken. Das wahre Leben ist ein, und der Segen Gottes ist ein langer, mühevoller, aber zugleich gesegneter Weg zu bleibendem Glück. Das wahre Leben und der Segen Gottes ist ein langer, mühevoller und doch gesegneter Weg zu bleibendem Glück, das auf verbindliche, treue Beziehungen und auf rechtschaffene Arbeit gegründet ist. Und weil eben auf diesem langen Weg der Erfolg auf sich warten lässt, weil man eben erst einmal eine ganze Weile lang arbeiten muss, bis man vielleicht ein genügend großes Einkommen angesammelt hat, um sich, wer weiß, ein Auto oder was auch immer zu kaufen, weil es da eine Zeit dauert, deshalb ist Weisheit erforderlich. Ja, denn wir leben in einer Welt, die Gerechten dazu verleitet, Sünder zu kopieren, weil die Bösen und Törichten für eine gewisse Zeit sichtbar wohlhabender sind. Die Weisen, die Gerechten sind dazu geneigt, das zu kopieren. Wir leben nicht in einer Welt, in der Gott unser Verhalten ständig kontrolliert, indem er jede Handlung sofort belohnt oder sofort bestraft. Ja? Auch der Gerechte kann Entscheidungen treffen, die am Ende, wenn sie zu Ende gedacht sind und ausgeführt sind, zerstörerisch sind. Weil Gott nicht immer sofort auf die Finger haut. Weil Gott uns nicht dauernd behandelt wie kleine Kinder. Ja, kleine Kinder behandelt man so, dass man ihnen sofort gibt, was sie brauchen und auch sofort bestraft. Aber so funktioniert die Welt, in der wir leben, nicht. Vielmehr verändert Gott uns, indem er uns herausfordert. Wir sollen uns verschiedenen Prüfungen stellen und uns als treu erweisen, indem wir darin unseren Charakter eben beweisen, unseren Charakter entwickeln. Gott fordert uns heraus, er stellt uns in Prüfungen und er will, dass wir darin unseren Charakter entwickeln. Das heißt in Sprüche 17, Vers 3, der Schmelztiegel prüft das Silber und der Ofen das Gold, der Herr aber prüft die Herzen. Es geht Gott um uns, ja, und aller Umgang mit Geld und Arbeit und Reichtum und Wohlstand und Erfolg und so weiter ist dazu da, um uns aufzubauen und zu reifen zu lassen und nicht am Ende einfach nur, um mehr von irgendetwas zu haben. Selbst wenn sich ein bestimmter Erfolg nicht einstellen mag, sind wir eben durch Weisheit gewappnet. Gott teilt jedem seiner Kinder die Gaben aus, die gut für ihn sind. Das dürfen wir wissen. Manche können mit Geld besser umgehen als andere. Und deshalb empfangen sie auch mehr. Womöglich. Und wenn wir sehen, dass das Leben, dass der Wohlstand anderer floriert, die nicht härter arbeiten als wir, dann ist unsere menschliche Reaktion Neid. Aber in dem Moment, wo wir neiden, wo wir andere beneiden, vergessen wir, dass Gott uns nicht vergessen hat. Ja, lassen wir uns das gesagt sein, in dem Moment, wo wir andere beneiden, um ihre Talente willen, um ihre Arbeit, um ihres Besitzes, um was auch immer willen, vergessen wir, dass Gott uns nicht vergessen hat. Ja, Gott sieht uns, Gott weiß, Gott achtet auf uns. Gott achtet nicht mehr auf die und weniger auf uns. Das ist nicht der Fall. Vergessen wir nicht, dass Gott uns nicht vergisst. Und wie wäre es, wenn wir zwar mehr Besitz hätten, aber weniger Segen, nicht mehr Segen? Es wäre zerstörerisch, denn größerer Reichtum bedeutet auch größere Verantwortung. Größerer Erfolg bedeutet größere Verantwortung und meist auch größere Lasten und größere Versuchungen. Nur das ist wirklich ein Gewinn, was Gott uns zu verwalten hilft. Nur das ist wirklich ein Gewinn, was Gott uns zu verwalten hilft. Alles andere wird in die Brüche gehen. Wenn wir Ziele erreichen können, Ziele in unserem Leben, wenn wir Pläne umsetzen können, wenn wir uns entwickeln können, wenn wir etwas aufbauen können, Ziele welcher Art es auch sein, unsere persönlichen Vorhaben verwirklichen können, dann ist das gut. Und wenn Gott uns dazu hilft und Gelingen schenkt, dann ist das wunderbar. Aber die Weisheit, die uns hilft, sie zu erreichen, die uns hilft, zu Menschen zu werden, sie zu erreichen, die ist wertvoller als das Ziel an sich, das Geld, das Gut, was auch immer. Ja? Die Weisheit, die Reife, die wir auf diesem Weg dahin gewinnen, die ist wertvoller. Gottes Furcht und Zufriedenheit, so haben wir das bei Paulus gelesen in der Gesetzeslesung im 1. Timotheus 6, Gottes Furcht und Zufriedenheit sind ein größerer Schatz als großer Reichtum. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, sozusagen auf Teufel komm raus, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schändliche Begierden. Ja, die Reife, die wir auf dem Weg zu Erfolg gewinnen, die ist an sich ein größerer Segen als der Erfolg vielleicht in einem bestimmten Lebensbereich. Denn was passiert, um diesen zweiten Punkt zum Abschluss zu bringen, was passiert, wenn man Reichtum und Geld zum Götzen macht? Also Reichtum und Geld ohne Gottesfurcht und Weisheit gewinnt. Drei Dinge. Erstens, der Reichtum führt zu Streit und Konflikt. Reichtum und Erfolg und all das führt zu Streit und Konflikt. Die so leben, die werden gierig, die werden geizig, sie werden Streit vom Zaun brechen, sie werden Schaden nehmen. Sprüche 18, Vers 25, der Habgierige verursacht Streit, wer aber auf den Herrn vertraut, wird reichlich gesättigt. Der Habgierige verursacht Streit, wer aber auf den Herrn vertraut, wird reichlich gesättigt. Jesus kam nicht, um zu nehmen, sondern um zu geben. Er kam nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Das war das Lebensmodell, das ist das Vorbild Jesu. Nicht Habgier. Habgier ist Götzendienst. Also erstens, das Verlangen nach Reichtum und Geld ohne Gottesfurcht und Weisheit führt zu Streit und Konflikt. Zweitens, es führt und verwirrt, sodass man das Evangelium nicht versteht. Es verwirrt die Menschen, sodass sie das Evangelium nicht mehr verstehen. Sprüche 18, Vers 11, der Besitz des Reichen ist für ihn eine feste Stadt und wie eine hohe Mauer in seiner Einbildung. Sprüche 18, Vers 11, der Besitz des Reichen ist für ihn eine feste Stadt und wie eine hohe Mauer in seiner Einbildung. Reichtum und auch die Begierde danach. Ja, es geht hier also nicht nur um die, die reich sind. Es geht genauso um die, die unbedingt reich werden wollen. Die unbedingt reich werden wollen. Da ist also, es geht sozusagen, die Schuldigen sind nicht an sich die Reichen. Ja, das ist nicht, dass wir das falsch verstehen. Es geht um die Begierde und das Verlangen und den Wunsch. Und der kann, ein Bettler kann genauso davon sozusagen ergriffen sein, besessen sein, wie jemand, der schon sehr viel hat. Reichtum ist ein wunderbarer Götze und auch das Verlangen danach. Er vermag, das Evangelium in unseren Herzen zu ersticken. Denken wir an das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, die Dornen, das ist der Reichtum dieser Welt, sagt Jesus, die das Aufwachsen des Glaubens ersticken. Und deshalb sagt Jesus, dass es menschlich unmöglich ist, dass einer, der sein Herz an den Reichtum gehängt hat, ewiges Leben findet. Markus 10, aber bei Gott ist glücklicherweise nichts unmöglich. Also was passiert bei dem Verlangen nach Reichtum? Ohne Gottesfurcht und Streit und Weisheit erstens führt zu Streit und Konflikt. Zweitens verwirrt die Menschen. Er macht sie eingebildet, sodass sie das Evangelium nicht mehr hören wollen. Macht sie eingebildet. Und drittens, er zerstört Männer und Frauen. Sprüche 20, Vers 23. Zweierlei Gewicht ist dem Herrn ein Gräuel und falsche Waage ist nicht gut. Also sozusagen betrügen mit dem Ziel, mehr zu haben. Ein Gräuel wird hier gesagt, ein Gräuel, das ist einer der stärksten Ausdrücke im Alten Testament für Gottes Hass auf Sünde. Ja, wenn Gott etwas wirklich hasst, dann sagt er, es ist mir ein Gräuel. Betrug, Habgier, um reich zu werden, ist dem Herrn ein Gräuel. es zerstört den Menschen, es führt in die ewige Verdammnis. Jakobus kündigt den Reichen an, wohlan nun, ihr Reichen weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Wer Reichtum liebt und bereit ist dafür zu bestechen, zu betrügen, zu wuchern, andere zu unterdrücken, der rennt auf die Verdammnis zu. Habgier ist Götzendienst und führt zu Verdammnis. Und drittens damit, der Waisenschatz ist Christus. Der Waisenschatz ist Christus. Ein sechstes Prinzip, Prinzip 6, Wohlstand hat einen relativen, begrenzten Wert. Prinzip 6, Wohlstand hat einen relativen, begrenzten Wert. Von diesem relativen Wert des Reichtums spricht Sprüche 10, Vers 15. Der Besitz des Reichen ist seine feste Stadt, aber das Verderben der Geringen ist ihre Armut. Also die Sprüche erkennen schon an, Reichtum verleiht Sicherheit, gibt uns Genuss. Und das ist Gott gewollt. 1. Timotheus 6, Vers 17. Gott reicht uns alles reichlich zum Genuss dar. Gott gibt uns, was er uns gibt, auch damit wir es genießen. Aber, sagen die Sprüche dann auch, zugleich bringt Reichtum seine ganz eigenen Probleme mit sich. Nämlich die Furcht vor Diebstahl. Wer nichts hat, dem kann man auch nichts klauen. Die Furcht vor Bedrohung. Die Furcht oder der Nutzen, der Segen falscher Freunde. Ja. Sprüche 14, Vers 20, 13, Vers 8. Falsche Freunde, die man eben nur hat, weil man viel besitzt. Aber schon die Sprüche, die eigentlich eine starke Diesseits-Betonung haben. Ja, also die ganze unser Leben im Diesseits, dass unser Leben hier und jetzt floriert, betrachten schon die, lehren uns, und ich möchte jetzt eine ganze Reihe Sprüche hintereinander weglesen, braucht euch das nicht alles aufschreiben, ich schicke euch das, damit uns deutlich wird, der begrenzte Reichtum, der begrenzte Wert, der relative Wert von Wohlstand und Reichtum. Reichtum nützt nichts am Tag des Zorns, aber Gerechtigkeit errettet vom Tod. In des gerechten Haus ist großes Gut, aber in des gottlosen Gewinn steckt Verderben. Besser wenig mit der Furcht des Herrn als großer Reichtum und ein unruhiges Gewissen dabei. Besser niedrig sein mit den Demütigen als Beute austeilen mit den Stolzen. Ein Armer, der in Unschuld wandelt, ist besser als ein Lügner, der doch ein Narr ist. Gold und Perlen gibt es in Menge, aber ein kostbarer Schmuck sind verständige Lippen. Der Reiche hält sich selbst für weise, aber ein Armer, der einsichtig ist, durchschaut ihn. Also schon hier, wir könnten noch mehr lesen. In diesen ganzen Versen wird uns deutlich, dass Reichtum keinen endgültigen Gewinn bringt. Der Gewinn, der Nutzen von Reichtum, von Wohlstand, von Erfolg, von Sieg, von dem Genuss, den es mit sich bringt, all das, der ist beschränkt. Und damit komme ich zu meinem siebten Prinzip, Prinzip 7. Das Prinzip 6 lautete, Wohlstand hat einen relativen, einen begrenzten Wert. Prinzip 7 ist ganz eng damit verwandt, Weisheit ist besser als Reichtum und Wohlstand. Weisheit ist besser als Reichtum und Wohlstand. Diese beiden Prinzipien hängen natürlich miteinander zusammen. Ja, die Sprüche erkennen an in diesen ganzen Versen. Hier hieß es zum Beispiel, besser ein wenig mit der Furcht des Herrn als großer Reichtum und ein unruhiges Gewissen dabei. Ja, die Sprüche erkennen an, dass es möglich ist, dass jemand weise und gottesfürchtig und gerecht und gut lebt, aber arm ist. Und er vielleicht sogar am Existenzminimum lebt. Und genauso ist es möglich, dass jemand gottlos lebt und habgierig, aber reich ist und viel hat. Das gibt es. Aber Weisheit und Gottesfurcht und ein Leben mit dieser Haltung hat eben einen größeren Gewinn. Ja? Es gibt viele Eigenschaften, die wichtiger sind als Geld. Dazu gehören innerer Frieden, liebevolle und friedliche Beziehungen, Ehrlichkeit und ein guter Ruf und andere Dinge. All diese Dinge entspringen der Weisheit und der Gottesfurcht. Und wie wir schon gesehen haben, Weisheit, Gottesfurcht, die Reife auf dem Weg zu einem Ziel, die wir im Ringen, im Kampf, in der Mühe, in den Sorgen gewinnen mit Gottes Hilfe, unter Gottes Segen, die sind wertvoller als das Erreichen eines bestimmten Ziels. Die Sprüche geben uns also, ich komme zum Schluss, für verschiedene Situationen einen seelsorgerlichen Rat. Ja, seelsorgerlichen Rat, den wir uns selbst und den wir uns gegenseitig in Erinnerung rufen sollen. Manchmal sollten wir betonen, dass Geld und Reichtum in dieser Welt notwendig sind und insofern gut und auch von Gott stammen. Ja, wie wir zuerst gesagt haben, Gott gibt reichlich, Gott segnet reichlich, damit Familien, damit Mieten, damit Gehälter, Gemeinden, Seminare und so weiter getragen werden können, braucht es Geld und Gott weiß das und er wird für uns sorgen. In anderen Situationen sollten wir vielleicht die potenzielle Gefahr von dem Verlangen nach Reichtum hervorheben. Menschen machen Reichtum sehr schnell, auch wir, zu ihrer Zuflucht, zu einem, die uns Sicherheit verleiht, die uns Trost verleiht, die uns Freude schenkt und verdrängen dabei Gott. Jesus betet, gib uns heute unser tägliches Brot. Ja, das ist das tägliche Brot, das ist nichts Größeres, das ist verbunden mit Genügsamkeit. Geld ist immer nur ein Mittel, nie ein Ziel in sich. John Wesley hat gesagt, so was ganz Knackiges, wie man mit Geld umgeht, verdiene viel, verdiene so viel du kannst, spare so viel du kannst, gib so viel du kannst. Verdiene so viel du kannst, spare so viel du kannst, gib so viel du kannst. Und damit gebrauche dein Geld für die großen Ziele. Ja, trachte zuerst nach dem Reich Gottes mit allem, was du bist und kannst. Und mit dieser ganzen Fülle an Prinzipien und Aussagen korrigieren die Sprüche auch unsere Einseitigkeiten. Ja, vielleicht, wo wir übergeistlich sind und Armut an sich als ein Ausdruck von Frömmigkeit betrachten. Als ob es an sich irgendwie gesegnet wäre von Gott, wenn man arm ist. Das ist nicht der Fall. Oder wo wir vielleicht vergessen, dass Wohlstand aus harter Arbeit kommt. Die Sprüche korrigieren unsere Einseitigkeiten, unsere eben Brille, unsere moderne Brille, die wir tragen. Gott will, dass wir arbeiten für Geld, damit wir die Nöte unserer Familien, unserer Gemeinde und von anderen Menschen stillen können und damit wir das Leben maßvoll genießen können. Möge der Herr, so lautet das Gebet Agurs in Sprüche 30, Vers 7 bis 9, möge der Herr uns weder zu viel noch zu wenig geben. Wir vertrauen ihm, dass er jedem in seiner Liebe genug schenkt. Wie es bei Israel war, als sie das Manna eingesammelt haben, wo es dann heißt, der eine, der mehr gesammelt hat, hatte nicht mehr und der weniger gesammelt hat, hatte nicht weniger. Gott hat jedem genug geschenkt. Aber vor allem wollen wir auf den blicken, auf Jesus Christus, der Inbegriff und die Weisheit, der Inbegriff aller Weisheit und Fülle des Lebens ist. Er, der, obwohl er reich war, um unsertwillen arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Und Paulus ruft den Gemeinden zu, Philipper 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Das heißt, alle Zeit heißt unabhängig von euren jeweiligen Umständen. Ja? Das, was Gott uns schenkt, was wir in Christus haben, erhebt uns aus den jeweiligen Umständen. Deshalb kann Paulus ja sagen, ich bin zu allen Dingen mächtig oder alle Dinge sind mir möglich mit Gott. Arm sein, reich sein und alles. Freut euch alle Zeit, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst euch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. In Christus Jesus. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir für dein Wort, in dem du uns belehrst und uns Weisheit und Gottesfurcht und Einsicht, Erkenntnis, Verstand lehrst, sodass wir lernen, was es bedeutet, gerecht zu leben, was es bedeutet, nach deinem Gesetz und auch im Umgang mit unserem Nächsten rechtschaffen, gütig und liebevoll zu sein. Herr, bitte hilf uns, das Gesagte, das gepredigte Wort zu verstehen. Hilf uns weiter darüber nachzudenken und präge unser Leben. Möchtest du, Heiliger Geist, wirken, dass wir durch das Wort geheiligt werden, dass wir lernen, Herr, mit allem dich zu ehren und dir zu vertrauen. Herr, wir wollen uns freuen in der Fülle, die wir in Jesus Christus haben, unabhängig unserer Umstände und alles, was wir haben und können, zu seiner Ehre einsetzen. Amen. Wir wollen auf die Predigt antworten mit Psalm 112, Psalm 112, Strophen 1 bis 6.